Diese Folge wird dir präsentiert von Amorelie, deinem Sexshop für Premium-Sextoys zu fairen Preisen.
Oh Baby, der Podcast für besseren Sex.
Hallo meine lieben Sexhäschen und willkommen zu Oh Baby, der Podcast für besseren Sex. Ich bin Josi.
Und ich bin die Leo und das hier wird eine sehr interessante Folge, denn wir sprechen über Sexualität und Transgender sein. Also sein Geschlecht geändert zu haben in seinem Leben und wir sprechen da mit einem wunderbaren Pärchen, wo er als Frau...
Anton und Kim.
Wo er als Frau zur Welt gekommen ist und ich muss gleich am Anfang sagen, ich finde es so geil, dass sie so oft mit uns gesprochen haben, sich auch die Zeit genommen haben. Und das ist ein sehr intimes, spannendes, interessantes Gespräch geworden. Love it.
Genau. Und hier noch ein bisschen Werbung.
Wie ihr vielleicht als treue O-Baby-HörerInnen wisst, trauere ich bis heute um meinen Auflegevibrator, der mir kaputt gegangen ist. Also ein Druckwellenvibrator. Ich habe beschlossen, ich mache es mit dem Finger und bin dann doch wieder rückfällig geworden und habe dringlichst einen neuen gebraucht. Und ratet mal, wo ich da hingegangen bin. Natürlich zu unserem Lieblingssponsor. Amorelie.de. Und da bin ich dann eingesunken in die 1000 Auflegevibratoren mit Druckwellenfunktion und bin im Himmel geschwebt und habe mich dann auch für einen wunderbaren Womanizer entschieden und kann nur sagen, ich bin begeistert und ich bin wieder im siebten Himmel, was meine Orgasmen angeht. So.
Good choice. Wir haben für Ihren Alten auch so eine kleine Beerdigung abgehalten, ja, digital. Wenn ihr auch shoppen wollt bei Amorelie, dann macht das und am besten mit unserem Code OBABY20, ja. Den Link dazu gibt es auch in den Shownotes, wenn ihr das jetzt nicht mitschreiben wollt. Da bekommt ihr nämlich 20% Rabatt auf alles, außer Geschenkekarten und Gedöns, was eh schon reduziert ist. Aber das ist ja dann schon reduziert, ne? Also nicht gierig werden. Und ich schätze ja an Amorelie sehr. Ich habe ja auch jede Menge Womanizers und andere wunderschöne Brands wie Vibe, I love it, dass du da halt so viel auf einmal bekommst, weißt du? Du hast halt alles in einem Shop. Du bekommst die ganzen Accessories von Gleitgelen. Was ist die Mehrzahl von Gleitgel?
Gleitgele.
Aber auch Massagekerzen, die sich dann in Massageöl verwandeln, wenn du sie träufelst. Oder auch geile Unterwäsche, weißt du? Du hast so alles in einem und das wird schön anonym geschickt. Was willst du mehr?
Also jetzt, holt euch den besten Orgasmus eures Lebens bei Amorelie.
Werbung Ende. Oh, das kommt aber gleich in der Folge. Wir werden heute sehr wenig labern.
Ach komm.
Was soll das? Ja, es gibt nun mal Themen, man kann es gar nicht glauben, aber da sind wir vielleicht nicht die Experten, haben wir mal nicht, wieder 100 Geschichten dazu zu erzählen. Und da übergeben wir dann gerne auch anderen mal das Wort.
Das ist dann der richtige Moment, dass sich das mit manchen Podcastern mehr bewusst sein sollten. Das muss ich
meinen. Sind wir eigentlich ein Laber-Podcast?
Nee. Da müssten wir, glaube ich, einfach wirklich gar kein Thema haben.
Okay, das finde ich gut. Aber weißt du, liebste Leo, ich bin ja so froh, dass wir dieses Thema machen, wollte ich nämlich sagen. Es ist nämlich... Zum einen hat es so ein bisschen auch einen Hintergedanken, ja. Am 1. November ist ja das Selbstbestimmungsgesetz in Kraft getreten und hat das Transsexuellengesetz abgelöst. Das ist auch nämlich ein Grund, warum wir diese Folge machen. Es ist nämlich jetzt leichter, seine Geschlechtsidentität und den Eintrag, zum Beispiel im Pass, anzugleichen. Das gilt für transgeschlechtliche, nicht-binäre und intergeschlechtliche Menschen, können das jetzt angleichen, ohne so viele Hürden, wie sie es da vorgegeben hat.
Ja, man musste ja letztendlich eigentlich Therapie vorweisen, letztendlich schon, um seinen Namen Geschlecht und dann entsprechend auch den Namen ändern zu können. Und ich meine, eins will ich schon nochmal sagen, uns ist natürlich bewusst, dass das jetzt keine... Penis-Penis-Folge, aber wir haben natürlich auch schon Folgen über Nahverkehr, Überstellungen, über sämtliche Sex-Kinks, was auch immer aufgenommen, Beziehungen, Liebe. Das ist jetzt natürlich nicht so eine Folge, aber ihr könnt, erstens mal könnt ihr alte Folgen hören, zweitens mal könnt ihr, machen wir in Zukunft solche wunderbaren Folgen. Und uns ist es einfach auf einer persönlichen Ebene auch wahnsinnig wichtig, so einem Thema Raum zu geben, weil wenn man sich mit Transgender und diesem ganzen Konstrukt beschäftigt, ist einfach, finde ich, oft das Problem, dass die Informationen fehlen. Und wenn man sich dann mit solchen Themen länger auseinandersetzt, dann merkt man einfach so, ah, das ist so und das ist so und vielleicht sollte ich eben nicht, das wird im nachher im Gespräch bestimmt noch rauskommen auch, dieses so, vielleicht sollte ich nicht einfach jemanden fragen, der jetzt eine Frau ist, wie hieß du eigentlich als Mann? Was war eigentlich dein Name? So, das ist einfach sehr unangenehm für die Person.
Und hiermit, an dieser Stelle, sind wir ein kleiner Laber-Podcast.
Ja, eine Sache muss ich noch sagen, weil das mich im Vorhinein so ein bisschen getroffen hat. Wir haben ja auch ein bisschen davor euch gefragt, was eure Fragen waren an das Paar, haben da auch Fragen gesammelt, haben dann sehr schnell festgestellt, sind genau die gleichen Fragen, die wir auch hatten. Das hat sich irgendwie zu 100% gedeckt. Und dann habe ich eine Nachricht bekommen von einer Person, die letztendlich sehr hasserfüllt geschrieben hat, dass wir mit solchen Themen oder so einer Folgen die Sexualität und die erotische Lust und alles, was dazugehört von transsexuellen Menschen fetischieren und uns daran aufgeilen, wie man dann mit einem gebauten Penis, einer gebauten Klitoris oder was alles dazwischen liegt, in welchem Stadium der Umwandlung man ist, auch immer. Und dass wir da sozusagen einfach aus purem Voyeurismus ein Thema drüber machen. Und das ist mir ganz wichtig zu sagen, dass das nicht stimmt. Wenn ihr uns schon lange hört, dann wisst ihr das auch, dass wir versuchen, immer die Nuancen zu finden, dass wir nicht versuchen, wie so ein Fernsehsender einfach eine Kamera in den Swingerclub zu stellen, zu sagen, guckt euch mal diese komischen Menschen an. Sondern dass wir da mit ganz viel Feingefühl dran gehen. Und es ist auch so interessant, dieses Thema, weil wir manchmal uns Transgender und Transsexuellen, der Unterschied zwischen diesen Begriffen, da haben uns auch einige Leute geschrieben, dass wir das falsch benutzt haben. Und ihr könnt mich liebend gerne kritisieren. Wir sind ja auf Instagram auf OBaby Podcast oder OBaby_Josi zu erreichen. Aber so wie ich das jetzt in der Recherche rausgefunden habe, ist es in vielen Punkten schon das Gleiche. Transsexuell ist nur sehr viel vorurteilbehafteter und manche mögen das Wort nicht so gerne wie Transgender. Deswegen, weil Gender und Sex ist ja in der englischen Sprache ähnlich, im Deutschen aber nicht. Und genau, da gibt's halt Vorlieben für diese Definition. Aber ich glaube, ihr müsst mit uns zwei haten.
Und wir geben uns ja immer sehr Mühe, auch die richtigen Begriffe zu verwenden und auch niemandem auf die Füße zu treten. Sollten wir doch mal das falsche Wort, den falschen Begriff verwenden, das ist keine böse Absicht. So, und jetzt?
Und nächste Folge erzählen wir uns dann, wie viel guten Sex wir in den letzten Wochen hatten.
So machen wir es. Genau so machen wir es. Ja?
Cool.
Wie unterm Weihnachtsbaum dann, gevögelt wurde. Ist ja dann auch schon bald, ne?
Ja, Halloween, Thanksgiving, was auch immer.
So.
Erntedankfest. Eine kurze Sache noch, die wir
erwähnen müssen. Noch eine Sache. Jetzt wird es wirklich ein Laber-Podcast. Ja, nein. Reiß dich mal zusammen.
Ich wollte nur sagen, dass Kim und Anton nicht ihre richtigen Namen sind, dass sie die geändert haben wollten, aber das ist auch vollkommen okay. So.
Jetzt aber Schluss da. Und hier sind sie, liebe Hörer und Hörerinnen. Hier sind Anton und Kim. Schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Hallo.
Danke, dass ihr Zeit für uns habt.
Kein Problem.
Ihr habt auf einen wundervollen Aufruf geantwortet. Und ich bin so froh, dass ihr euch gemeldet habt und ein bisschen uns teilhaben lasst an eurer Geschichte. Anton, du bist ein Mann, wurdest aber als Frau geboren.
Mhm.
Und ihr habt euch als Paar gefunden und darüber wollen wir heute so ein bisschen sprechen. Über deine individuelle Reise und eure Reise als Paar.
Gerne.
Wir haben auch die Community ein bisschen befragt, ob sie Fragen an euch haben, haben aber festgestellt, eigentlich haben sie genau die gleichen Fragen wie wir.
Na dann, wunderbar.
Dann also sagen wir, wunderbar. Genau so soll es sein.
Wie lange seid ihr denn eigentlich schon zusammen, ihr beiden?
Ich muss kurz überlegen, 6 Jahre sind wir mittlerweile zusammen, kennen uns aber schon deutlich länger, muss man dazu sagen.
Seit 10 Jahren.
Genau.
Tatsächlich.
Also. Und wie habt ihr euch kennengelernt? Also in welcher Phase warst du da, Anton?
Also tatsächlich haben wir uns kennengelernt lange Zeit vor meinem Outing. Also als ich auch wirklich noch tatsächlich als Frau gelebt habe, hat mich Kim praktisch unter einem komplett anderen Namen mit einem komplett anderen Aussehen auch kennengelernt. Und so ist es dann auch erstmal die ersten, ich glaube, 2 Jahre geblieben.
Ja, ungefähr, 2,5, 3 Jahre.
Die ihr dann schon zusammen wart oder die ihr euch nur gekannt habt?
Die wir uns gekannt haben. Also wir haben uns in der Schule kennengelernt und sind tatsächlich dann erstmal beste Freunde geworden, weil ich nach einer anderen Beziehung war und war ja sowieso nie die Rede oder irgendwie davon. Das hat ja nie jemand geahnt, also ich jedenfalls nicht. Und dadurch waren wir beste Freunde und eigentlich habe ich eher angefangen, den Weg erstmal zu begleiten und war die Stütze als alles andere.
Genau, also man muss dazu sagen, sie war auch eine der ersten, wo ich mich damals geoutet habe. Und dann, als dieser ganze Prozess losging mit Therapie, man muss ja eine Begleittherapie machen am Anfang und ich hatte damals auch kein Auto, zwar Führerschein und brauchte halt auch jemanden, weil man muss auch dazu sagen, wir kommen vom Dorf, das ist alles nicht ganz so einfach gewesen, das zu organisieren. Und dann hat sie mich auch zu den Therapien gefahren und hat dort eine Stunde vorher gewartet. Und so hat das Ganze eigentlich angefangen. Und nachdem ich dann auch Hormone genommen habe, haben wir dann unser Abitur gemacht und dann haben sich so ein bisschen die Wege, nein, nicht aufgelöst, aber jeder ist erstmal so ein bisschen seinen eigenen Weg gegangen.
Na, durchs Studium.
Genau, also durchs Studium haben wir wirklich so ein bisschen dann uns voneinander getrennt, hatten zwar noch Kontakt, aber
aus den Augen verloren.
Genau, und dann ist unsere Beziehung tatsächlich sehr, sehr plötzlich gestartet. Also wir haben auch einen gemeinsamen Freundeskreis, den wir auch damals noch besucht hatten. Und waren damals auch auf einer Party, waren feiern, waren halt auch ne gut dabei, würde ich es mal nennen. Und dann ist es ziemlich schnell irgendwie an dem Abend zwischen uns
intim geworden,
ja. Und dann halt auch so schnell, dass halt, also man würde ja am Anfang erstmal denken, okay, man hat da dieses Problem, man mag sich und man möchte dann vielleicht körperlich werden, aber bei uns war es halt andersrum. Also wir sind körperlich geworden und dann hat sich erst die ganze Frage gestellt, mögen wir uns?
Wir kannten halt uns schon und die Geschichte und alles. Darüber mussten wir eben nicht reden, wie man es vielleicht bei einem Kennenlernen dann auch irgendwann mal ansprechen sollte.
Und früher lag da nie was zwischen euch in der Luft?
Nee.
Also es war nie, dass da schon so ein Bitzeln da war oder so?
Also tatsächlich ich nach dem Studium, ich habe Ende des Jahres Geburtstag, ich habe meinen Geburtstag gefeiert, da haben wir uns nach einem halben Jahr oder so mal wieder gesehen und da warst du auch ein halbes Jahr schon auf Testosteron.
Ja.
Also hat er das genommen sozusagen und das war das erste Mal, das ist auch so ein übelster Knackpunkt bei mir, dass ich ihn riechen konnte. Und das war dann so der Knackpunkt für mich. Ich konnte ihn vorher sozusagen ohne die männlichen Hormone, kann man das so sagen, konnte ich ihn nicht riechen. Er hat gestunken, Entschuldigung, manchmal, aber für mich hat's gestunken. Es war keine Chemie da. Mhm. Und als ich ihn so lange nicht gesehen hatte und dann wieder und umarmt und Geburtstag, hat er gut gerochen.
Ja, dieses Riechen ist wirklich ein riesiges Thema. Das hört man immer mal wieder. Auch Pärchen, die seit Jahren zusammen sind und plötzlich können sie sich nicht mehr riechen. Und dann ist auch vorbei und andersrum. Wie war das denn? Hat dieses Geschlecht deine Rolle gespielt? Habt ihr darüber gesprochen? Oder war das eigentlich wirklich so Kopf aus, wie es ja bei Sex und Körperlichkeit oft ist, Kopf aus und einfach Attacke, wie ich immer sage? Was hat das bei euch für eine Rolle gespielt?
Also ich glaube, man muss halt dazu sagen, dass sich das alles so schrittweise entwickelt hat. Also unsere Sexualität ist jetzt auf einem ganz anderen Standpunkt, als sie damals auf jeden Fall war. Also gerade das erste Mal, wenn ich es mal so betiteln darf, das ging schon eher, also es ging nur in die Richtung, ich befriedige sie sozusagen. Und auch das war mir halt in der Zeit nur wichtig, weil meine eigenen Bedürfnisse habe ich damals nicht so in den Fokus gestellt, weil beim Sex ging es mir oder für mich war Sex die Befriedigung des anderen und das hat mich sozusagen auch abgeholt in der Hinsicht. Und halt nicht so dieses, ich habe jetzt Sex meiner oder weil ich einen Orgasmus möchte oder weil ich befriedigt sein möchte, das nicht. Und auch in der Zeit vor Kim praktisch war es halt so, ich hatte schon One-Night-Stands sowohl mit homosexuellen Männern als auch heterosexuellen Frauen, Und da habe ich das natürlicherweise immer kommuniziert vorher. Aber auch da ging es mir immer um die Befriedigung des anderen und nicht um meine eigene Befriedigung. Und deswegen hat da auch mein Geschlecht in der Hinsicht keine Rolle gespielt. Also das war auch nichts, was du jetzt gesehen hast in der Hinsicht. Also zumindest Kim nicht.
War das auch schon so, dass du dich da selber deine Bedürfnisse zurückgenommen hast, als du noch im Körper, in einem weiblichen Körper gesteckt bist?
Also man muss dazu sagen, dass ich hatte zuvor schon eine Beziehung, also sie ist meine zweite Beziehung überhaupt. Und in der Beziehung war es schon so, dass es schwierig war, einfach weil ich gewisse Sachen wie Intimität nicht konnte. Auch es war halt auch ein Mann, weil es war auch ein heterosexueller Mann, muss man dazu sagen. Wir waren damals auch sehr jung noch und da war es einfach wirklich schwierig für mich, weil ich auch einfach den Sex nicht wollte, nicht konnte. Aber ich muss trotzdem dazu sagen, dass auch er sehr offen in der Hinsicht war und auch mir bestimmte Fantasien erfüllt hat, weil er da auch Interessen hatte. Und dementsprechend konnte ich mich relativ zeitig auch in der männlichen Rolle ausleben, ohne jetzt für mich das schon klar definieren zu müssen.
Spannend. Oh, da hast du richtig Glück gehabt, wenn man das mal
so sagen darf. Also das stimmt, sexuell gesehen war das top, wirklich. Aber die Beziehung an sich war total toxisch. Aber
ja, okay, scheiße.
Wir waren halt auch jung, ne? Das muss man halt auch dazu sagen. Aber trotzdem so für die erste Beziehung und für die ersten sexuellen Erfahrungen, auch die mir wirklich wichtig waren, war das top, auf jeden Fall.
Magst du uns vielleicht ein bisschen von deinem Weg erzählen, bevor wir dann nochmal in eure Geschichte eintauchen, damit wir vielleicht auch die Hintergründe hier und da besser verstehen? Also man hat ja, ich habe zumindest wahnsinnig viele Fragen und ich hoffe, ich formuliere sie auch richtig. Wie war das denn? Also hast du schon immer gewusst, dass der weibliche Körper, mit dem du geboren bist, dass das nicht deiner ist?
Ja und nein. Das ist ganz schwierig wirklich zu definieren, weil ich glaube, also wie gesagt, ich bin auch auf dem Dorf groß geworden. So wirkliche Rollenvorbilder hatte man nicht. Und wenn, dann war das eher was sehr negativ geprägtes, so mit ein bisschen auch Scham behaftet. Also so wie Menschen oder Personen, die ich kannte, über solche Themen gesprochen haben. Es gibt schon sehr viele Anekdoten in meiner Familie, die auch gerne mal mittlerweile, muss man dazu sagen, erzählt werden, wo man mittlerweile schon sagt, aha, das hat da ja schon danach geschrien, mehr oder weniger. Also ich beispielsweise, meine Oma hat sich immer Töchter gewünscht, hat selber nur Söhne bekommen und dann kam mein großer Bruder noch, dann kam ich und ich war dann wirklich so der, endlich kann man jemanden im Kleid anziehen. Und ich muss wohl schon in sehr, sehr jungen Jahren das strikt verweigert haben und da wirklich auch am geschrien haben. Oder ich habe halt auch lieber die Kleidung von meinem Bruder getragen, als selber eigene Kleidung zu tragen.
Gab es so eine Art Auslöser? Also als Kind weiß man ja nicht, was Transsexualität ist und den Begriff kennt man gar nicht. Und man versteht ja auch, man denkt zwar noch nicht so krass in diesen Geschlechterkonstrukten, aber so wirklich verstehen tut man es ja auch nicht, dass es diese Möglichkeit gibt. Kannst du dich noch daran erinnern, als du mitbekommen hast, dass sowas überhaupt geht?
Also mitbekommen, dass sowas geht, habe ich tatsächlich erst relativ kurz vor meinem Outing. Und das war durch eine andere Freundin damals. Ich habe ihr so ein bisschen von meinen Empfindungen erzählt. Also ich war zu dem Zeitpunkt, muss man auch sagen, schon als bisexuell geoutet. Und damit hatte auch eigentlich keiner Probleme. Und dann war es halt so, dass ich mich einfach so ein bisschen schon in diese Tomboy-Richtung, also sehr maskulin gegeben habe und auch einfach so in diese Richtung hinentwickelt habe. Und dann irgendwann so ein bisschen halt auf dieses Googlen gestoßen bin. Und ich habe ihr so ein bisschen beschrieben damals und sie hat mir ein Video geschickt, das, ich weiß nicht, kennt ihr Ruby Rose? Von Orange is the New Black?
Auf die habe ich tatsächlich ein bisschen Crush immer gehabt. Für alle, die das jetzt nicht wissen, guckt mal, ich weiß nicht, Netflix ist das, glaube ich. Orange is the New Black ist eine Serie über ein Frauengefängnis und da ist eine, ja, Ruby Rose. Kurzhaarschnitt, viele Tattoos, glaube ich auch irgendwo ein Piercing im Gesicht. Genau. Ist das eine Transsexuelle im echten Leben?
Also Ruby Rose definiert sich selbst als genderfluid oder irgendwas in der Sparte. Also es ist nicht, oder Non-Binary, da mittlerweile die direkte Definition ist, die sie sich selber gibt, das weiß ich nicht. Ich weiß, dass es damals auf jeden Fall genderfluid war. Und sie hat damals auch ein Video gemacht, wo es genau um das Thema geht. Und das ist wirklich eigentlich nur ein Musikvideo, wo halt eine Frau sich dann irgendwann die Haare abrasiert und einen Packer also benutzt, sich die Brust abbindet etc. Und ich habe das Video gesehen und mir liefen irgendwann wirklich so die Tränen und ich habe mir gedacht, ey, das ist es. So, und dann bin ich halt auch jemand, der da erstmal versucht, so einen entspannteren Weg zu gehen. Also ich habe mich dann auch erstmal so bei engeren Freunden als genderfluid geoutet, was dann aber ziemlich schnell, ziemlich klar war, dass es das nicht ist, weil es keinen Weg für mich mehr zurück gibt. Also es gab nur noch diesen Weg Richtung Mann und nicht mehr Richtung, ach, morgen fühle ich mich eigentlich anders und morgen fühle ich meine Weiblichkeit oder kann die auch besser akzeptieren. Und ja, das war, glaube ich, so der Moment, wo ich wirklich für mich festgestellt habe, okay, irgendwas ist da und irgendwas musst du jetzt machen, weil so wie es jetzt ist, geht's nicht weiter.
Und welchen Schritt bist du dann als nächstes gegangen? Also bist du dann gleich so Beratungsgespräch, wo muss ich hin? Oder dauert das, bis das in einem arbeitet es lange in einem?
Muss das halt versuchen, alles sehr zeitlich einzuschätzen. Ein bisschen schwierig. Es ging schnell. Also ich glaube, so gerade für außen ging es wahnsinnig schnell. Für mich hat sich total langsam angefühlt. Also ich habe dann natürlich angefangen zu recherchieren und festgestellt, okay, du bist trans und wenn du trans bist, dann brauchst du eine Begleittherapie, weil du willst auf jeden Fall Testosteron nehmen und das ist der Weg, den du gehen musst. Und dann habe ich auch tatsächlich eine Therapeutin gefunden, die das dafür ausgebildet ist und das macht, weil es halt auch nicht jeder darf. Und es ist auch relativ schwierig, jemanden da zu finden, weil damals war auch die Informationsflut nicht so, wie sie oder heute ist. Und dann habe ich bei ihr angerufen und dann hieß es erstmal 4 Monate Wartezeit. Und die 4 Monate haben sich wirklich ewig angefühlt. Also ich glaube, das ist auch so dieses Geduld lernt man besser auf dem Weg, weil man muss einfach immer warten.
Hing dir noch ein bisschen so dieses die Pubertät im Nacken? Also weil der Körper verändert sich ja. Vor allem die Pubertät ist ja so ein wichtiger Zeitpunkt. Wie alt warst du denn, als du diese Entscheidung dann getroffen hast?
19.
Ach, du warst schon 19. Das heißt, du hast letztendlich eigentlich schon die Pubertät so gut wie durchgehabt.
Ja, das muss man halt dazu sagen. Ich hatte einen genetischen Vorteil, würde ich behaupten, weil ich trotzdem, muss man auch dazu sagen, immer sehr, sehr viel Sport betrieben. Auch mehrere Sportarten und auch eine Zeit lang Leistungssport. Und da muss ich halt sagen, dass ich dadurch einfach jetzt nie super weibliche Hüften hatte beispielsweise. Also ich bin doch sehr, sehr gerade gewesen und hatte schon ein breiteres Kreuz und dadurch war das entspannter. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass die Pubertät mir extrem viel verbaut hat in der Hinsicht.
Also man muss vielleicht...
Kim hat die Hand gehoben.
Mhm. Ja. Ja.
Man muss vielleicht dazu sagen, dass das so normal der Werdegang so ist, dass du wirklich immer erstmal dir psychotherapeutische Unterstützung suchst, um eben dieses Screening zu machen, um vielleicht auch die Diagnose zu erhalten, weil es muss ja nicht immer genau das sein. Diese therapeutische Sache ist der erste Schritt eigentlich, dass man die Hormone erhält. Anton macht das alle 2 Wochen, beziehungsweise haben wir jetzt so einen Rhythmus, wie du es fühlst, weil das merkt man schon, aber da kannst du ja später drauf eingehen. Weil das natürlich sich immer wieder im Körper abbaut, das Testosteron. Und das braucht man ja ein Leben lang. Das produziert der Körper ja viel zu wenig selbst, dass das jetzt irgendwie dann reichen oder funktionieren würde. Also darauf ist man auch lebenslang angewiesen. Und der nächste Schritt eigentlich, wenn du dann auch Monate oder vielleicht auch dann schon 1-2 Jahre das Testosteron nimmst, nimmst du ja erstmal die äußerlichen Veränderungen selber wahr. Wie eben, dass die Füße wachsen, die Hände sind gewachsen, deine Nase ist ein bisschen gewachsen, dein Kinn ist markanter geworden. Also ich kann das gut vergleichen noch von damals, weil ich mir denke, oh Gott, das Zärtliche, wo ist dieses schöne Weiche hin? Also man muss schon dazu sagen, dass Anton auch eine sehr attraktive Frau war, wenn man das so sagen kann. Also der hatte schon immer Glück.
Da war wirklich kein Geschlecht.
Stimmt.
Das war wirklich, aber man konnte das richtig gut irgendwie beobachten. Dann auch die ersten Barthaare, gerade so der Schnauzer, der so ein bisschen losging und so die Seiten waren es bei dir. Und eben dann vor allem die Beinhaare so. Und das war wirklich extrem cool mit anzugucken. Und dann waren wir schon zusammen, 2019, da waren wir ein Jahr zusammen, stand dann die Mastektomie an. Das ist eigentlich so, glaube ich, der nächste Schritt oder die erste OP, die man dann macht. Das sozusagen.
Kurz zur Erklärung für die, die das nicht wissen, da werden die Brüste abgenommen. Das Brustgewebe.
Genau, und dann noch zum Abschluss, weil du kannst ja dazu vielleicht noch mehr erzählen, gibt's dann noch die Hysterektomie. Sage ich das richtig?
Hysterektomie, ja.
Ja, das ist die Entfernung eben von Gebärmutter und Eierstöcken. Und dann gibt's natürlich noch den Aufbau, wo es sozusagen aus Unterarm machen es viele. Man kann es auch Innenseite, Oberschenkel machen, wird Haut entnommen, die dann zu einem sogenannten Penoid später geformt wird. Und an der Klitoris, ehemaligen Klitoris sozusagen, wird das dann ganz krass chirurgisch aufgebaut. Das ist auch ein ewig langer Prozess. Und da wir eben auch Freunde haben, die das machen, wo man dann auch mal noch mal manche zur Nach-OP mussten, wo das ganze Ding wieder aufgemacht werden musste. Also das ist auf jeden Fall sehr, sehr körperlich anstrengend. Und das meinte auch Anton zu mir schon bei der Mastektomie, er geht gesund ins Krankenhaus rein und kommt eben krank in dem Sinne wieder raus. Schon alleine nach dieser Brustabnahme lag er 6 Wochen komplett flach mit so einer Weste, einer Kompressionsweste, und das waren schon Schmerzen. Und dann auch noch die Psyche damit zu nehmen, das war auch ganz schwierig für uns beide, aber auch für dich. Dann erstmal, dass der Kopf das auch versteht, dass das weg ist und dann das Spiegelbild zu einem passt. Also das ist wirklich insgesamt dieser ganze Prozess nicht zu unterschätzen und nichts, was man, glaube ich, von heute auf morgen einfach entscheidet und machen will. Mhm. Weil das ja auch immer so rüberkommt manchmal. Also wenn man das dann schon mal miterlebt, ist das wirklich eine große Hausnummer. Mhm.
Ja, es ist manchmal so ein bisschen, als wäre das so eine Gradlinie, also so, das geht in eine Richtung. So, ja, es macht das, das, das und das, und dann 4 Jahre später bist du ein Mann, viel Spaß, Attacke, Leben wunderbar, viel Spaß beim Glücklichsein. So leicht ist es natürlich nicht. Ja.
Das wollte ich nämlich vorhin schon reinkrätschen, also diesen Aufbau des, ihr sagt Penoid, halt nennt man das dann. Also das hast du nicht gemacht, da hast du dich dagegen entschieden.
Mhm. Also ich habe tatsächlich momentan, und das, also am Anfang war ich total auf diesen Weg gepolt und es gab für mich erstmal nur das. Und das ist auch, glaube ich, verständlich, weil man ja doch einen sehr, sehr hohen Leidensdruck hatte. Und ich muss auch wirklich sagen, dass ich auch Phasen hatte, wo ich stark depressiv war. Und dann ist es, glaube ich, normal, wenn man den Fokus da so extrem auf diese eine Sache legt. Und dann habe ich aber festgestellt, dass andere Menschen in meinem Leben oder auch in meinem Umfeld in ihrem Leben einfach weiterkommen und ich stagniere da gerade irgendwie. Also ich hatte am Anfang noch studiert, das ist dann nichts geworden, weil eben auch mein Fokus ja nur auf dieser Sache lag. Und ich wollte dann auch irgendwie in meinem Leben weiterkommen, weil ich habe ja dann trotzdem Kim kennengelernt und wir haben dann unsere Beziehung angefangen, was ich auch ja nie gedacht hätte, dass das so kommt, und ich wollte zu dem Zeitpunkt auch keine Beziehung.
War nicht gewollt.
Es war alles nicht gewollt, alles nicht geplant und irgendwie.
An uns hat auch keiner geglaubt.
Ja, das nächste, genau.
Da kommen wir auch noch gleich drauf. Ja, ich verstehe das aber, und das merken wir ja auch, wenn wir machen das jetzt auch schon fast 4 Jahre, oh Baby, dass dieses Thema Sex im ersten Schritt von vielen Leuten einfach Penis in Vagina ist. Punkt. Und wenn man dann aber einfach sich sehr lange, wie wir jetzt, mit dem Thema beschäftigt, dann merkt man sehr, sehr schnell, dass das überhaupt nicht der Fall ist, sondern dass es so, so viele Spielarten gibt, die zu Sex dazugehören und zu Lust und zu Leidenschaft, dass man diese sehr einseitige Sicht da relativ schnell auch verliert.
Man muss ja auch dazu sagen, man kann ja auch ganz viel überbrücken, nenne ich es mal. Also klar muss ich ehrlicherweise dazu sagen, nur weil ich mich dagegen entschieden habe, die Aufbau-OP zu machen, ist es trotzdem etwas, was mir halt fehlt. Und was mir auch an manchen Tagen schlimmer fehlt vielleicht als an anderen, das gebe ich auch offen zu, aber einfach dieses, keine Ahnung, nackt im Löffelchen kuscheln und einfach mal kurz reinstecken, ist halt einfach so nie drin. Und das ist dann halt schon so ein Moment, wo mir das halt dann doch oder uns auch vor Augen geführt wird, wo ich auch sagen muss, hey, das ist schon schade, dass das nicht geht. Und dann ist man auch ein bisschen traurig, dass das halt nicht geht. Aber ich würde mal für uns beide sprechen, dass wir doch ein sehr, sehr erfüllendes Sexualleben haben. Also,
ihr habt natürlich eine sehr besondere Geschichte, dass ihr euch als Freunde kennengelernt habt, Freundinnen wart und jetzt seid ihr ein Paar, was nach außen im ersten Moment Mann und Frau auftritt. Wie hat denn euer Umfeld darauf reagiert?
Also es war schon schwierig. Ja, als das passiert ist, wie gesagt, auf bei einem Geburtstag, was ja keiner hat kommen sehen und wir können bis heute nicht sagen, wieso, dass dann dieser tausendmal berührt, tausendmal nichts passiert. Und dann hat's Boom gemacht, keine Ahnung. Also danach haben wir tatsächlich gar nicht mit der Situation umgehen können. Und es war so, Mist, ich habe meinen besten Freund verloren. Und wie Männer halt so sind, wollte ich gerne versuchen, irgendwie gleich drüber zu reden. Anton war damit auch komplett überfordert und hat sich dann eher zurückgezogen. Und da uns dann primär immer nur WhatsApp, vor allem unter der Woche blieb, weil wir beide eben studiert haben und dann wieder weg waren, hat er gedacht, er ghostet mich erstmal, weil...
Oh no.
Ja. Anton, und das Anton. Ging auch 3 Monate?
Nein, 2.
Fast 3.
Naja.
Das waren fast 3 Monate, Freund. Das war lang.
Ah, es war nicht meine Glanzleistung, muss man einfach so zustehen.
Und es lag halt nicht mal am Sex. Also der war super. Ich hatte in der Nacht 6 Orgasmen. Das war wunderbar. Wo ich auch sagen muss, in meiner Beziehung zuvor, also ich bin sehr konservativ aufgewachsen. Ich habe damit wirklich später viel mehr zu knabbern gehabt als zu dem Zeitpunkt. Deswegen war das in dem Moment völlig okay und ich war einfach nur überrascht, weil ich dachte, Mensch, es gibt Menschen, die wissen, wie man da unten das benutzt und wie man da vorgeht. Also es war wirklich, ich hatte das noch nie, so böse wie das jetzt klingt, aber es war wirklich sehr erfüllend. Und danach war es umso deprimierender, weil das dann wirklich von heute auf morgen, einen Tag haben wir noch geschrieben, den zweiten Tag war es schon geghostet irgendwie. Jeder hat sich komisch gefühlt und damit war es das dann erstmal. Und damit hatten wir wirklich gar keinen Kontakt mehr.
Aber zurück zur Ursprungsfrage, wie unsere Umfeld
Scheiße. Stimmt. Ja, aber als sie das dann erfahren haben, genau, und das passiert ist, tatsächlich waren die engsten Freunde relativ, na nicht sauer, auch nicht enttäuscht, aber der erste Satz war, wehe, das funktioniert nicht, unsere Freundesgruppe war so cool. Und bei mir hatten tatsächlich auch viele ein bisschen Bammel.
Weil du halt so konservativ aufgewachsen bist.
Ja, aber ich glaube, das hat niemand so groß aussprechen wollen. Also das wusste ich in dem Moment nicht. Aber die meisten meinten, naja, sei vorsichtig. Und irgendwie, also man hat mir jedenfalls leider kein gutes Gefühl gegeben, als ich mich dann gewissen Menschen doch anvertraut hatte.
Und bei mir war das eine andere Nummer, weil ich halt sagen muss, als es passiert ist, war ich... ein Jahr geoutet oder ein Jahr fast auf Testosteron und ein anderthalb Jahr geoutet ungefähr.
Und super Single.
Super Single. Und meine Familie hat halt damals auf mein Outing nicht gut reagiert. Und das hat sich auch lange Zeit mitgeschleppt. Und auch als unsere Beziehung anfing, hat sich das mitgeschleppt. Oder war das zu dem Zeitpunkt noch so? Aber auch da, wie gesagt, ich mache meiner Familie gar keine Vorwürfe. Es ist tatsächlich ja jetzt mittlerweile, als wäre es nie anders gewesen. Und das hätte ich selber mal nicht gedacht. Und dadurch habe ich bei meiner Familie das wirklich lange Zeit versucht, nicht zum Thema zu machen. Also
es hat uns keiner verteufelt. Es war keiner böse oder sauer. Aber sie haben es alle mit großer Vorsicht betrachtet.
So eine Skepsis. Mhm. So. Aber die ist dann peu à peu verschwunden. Und das ist jetzt easy?
Ja, also man muss ja dazu sagen, wir sind jetzt seit 2 Jahren verheiratet, haben vor 1 Jahr kirchlich geheiratet und standesamtlich haben wir bloß für uns gemacht. Und wir hatten eine Traumhochzeit. Also von Familie bis zu unseren Freunden, also wir verstehen es auch nicht ganz, womit wir dieses ganze Glück verdient hatten, aber es war wirklich traumhaft und hätte man mir das damals am Anfang unserer Beziehung gesagt, dass das genau so praktisch irgendwann mal Facto ist, niemals hätte ich das geglaubt, beim besten Willen nicht. Aber es ist halt haben sich alle irgendwie daran gewöhnt, weil es halt wirklich auch nie großen Stress gab, glaube ich, bei uns in der Beziehung.
Ja, also irgendwie ist unsere Beziehung ganz anders, als ich meine vorherigen Beziehungen kannte oder Erfahrungen gemacht habe, und auch ganz anders als Beziehungen bei anderen Paaren, also Freunden oder älteren Paaren, die wir in unserem Umkreis haben. Das ist schon im ersten Monat, oder wir waren noch nicht mal zusammen, vielleicht weil wir auch befreundet waren, ging es einfach, aber wir haben ja über Themen reden müssen und das auch müssen, was ja vielleicht viele Paare heute noch nicht mal können, wenn es um Intimitäten oder Scham auch geht. Und das war gerade bei Anton ein Riesenthema, die Dysphorie, also so ein bisschen dieser Hass auf den eigenen Körper und eben dann auch die Scham gegenüber mir oder dem jeweiligen Partner, der ich bin, und hoffentlich auch bleibe. Ja, und bei mir war das eben noch viel schwieriger. Also ich bin schon ehrlich, dass ich am Anfang wirklich von jetzt auf gleich auf Folge 7 war, extremst verliebt und mir darüber gar keine Gedanken gemacht habe. Also das war einfach, das hat geklappt. Wir mussten da in dem Sinne auch nicht drüber reden. Und bei mir kam so diese, wie nennt man das? Dieser Zwiespalt mit dem Trans, mit der Transsexualität. Das kam bei mir tatsächlich erst, als wir schon länger zusammen waren, was auch nicht einfach war, wo ich mich dann gefragt habe, okay, wie sieht's aus nochmal mit Kindern? Wie ist das wirklich für immer? Habe ich auch mal Sehnsüchte trotzdem nach einem Penis? So böse, wie das klingt, so dieser reine Fortpflanzungsakt irgendwie, nenne ich es immer. Also es ist ganz komisch, weil das bei mir erst relativ spät kam, obwohl wir ja schon so ein Team miteinander waren. Und ich mir dann nochmal irgendwie neu mich damit beschäftigen musste und es natürlich viel schwieriger dann war, weil ich ja schon emotional so
befangen.
Ja,
also ich habe ja das auch nicht übel genommen. Und natürlich muss man sagen, dass das schon, also keine Ahnung, ich glaube, wenn man einem anderen Mann sagen würde, hey, Schatz, es wäre schön, wenn dein Penis größer wäre, dann ist das auch erstmal ein Ego-Ding so. Und ich glaube, bei mir ist es da ähnlich. Also, es ist schon hart, weil man das Gefühl schnell bekommen kann, dass man nicht ausreicht, egal was man halt tut. Und ich verstehe aber den Aspekt in der Hinsicht, weil ich halt bisexuell bin. Also ich verstehe, dass ein Penis was Schönes sein kann. Absolut. Und ich verstehe auch, dass man das gerne mal vielleicht mal wieder in der Hand hätte oder whatever, gar keine Sache. Aber da mussten wir halt schon drüber reden. Das haben wir auch gemacht. Und ich hab auch versucht, ihr da keine Vorwürfe zu machen und sie auch nicht für ihre Gedanken zu verurteilen, weil das sind halt, keine Ahnung, Wünsche oder vielleicht auch Sehnsüchte, die man ja nicht steuern kann. Also.
Ja, also es war wirklich irgendwie schwierig, aber wir haben, also ich kann mich noch erinnern, als wir ganz frisch sozusagen dann zusammen waren und auch alle Wogen erstmal geklättet waren und es hieß, ja, wir machen das oder probieren das jetzt miteinander, haben wir uns natürlich dann auch durchs Studium immer mal ein paar Bildchen zugeschickt, um den anderen natürlich bei Laune zu halten, so unter der Woche. Und zum Beispiel auch da hat Anton mir dann Bilder gemacht von sich, wo er mit Smileys oder so schwarzen Stift Punkte angemalt habe, wo er zum Beispiel nicht berührt werden möchte. Und das waren eben auch so Punkte wie eben Brustwarzen, gerade vor der OP, oder alles wirklich unterhalb vom Bauchnabel, so zwischen den Beinen. Also das haben wir tatsächlich sehr bildlich und dadurch auch mit sehr viel Reden sehr gut einschätzen können, weil das für mich auch ein absolutes Neuland ja war. Und ich tatsächlich immer wieder vehement bestätige, dass ich eben hetero bin, was sehr viele gar nicht verstehen können, weil die erste Frage, wenn es jemand weiß, ist wirklich, wie habt ihr denn da Sex?
Würdest du das wirklich so krass gefragt, so direkt?
Ja,
das ist
ja
die erste Frage, die immer kommt. Und die zweite Frage ist, wie hieß du denn früher?
Ja.
Oh, das ist fies. Das ist irgendwie unangenehm.
Es ist ganz schlimm. Also gerade das mit dem Sex verstehen wir gar nicht, weil es ja, wir jetzt in einer Zeit angekommen sind, weil unabhängig von unserer Geschichte muss es doch klar sein, dass es mehr gibt als das klassische Rein-Raus oder der Fortpflanzungsaspekt. Also da gehört doch Lust und Spaß dazu. Und vielleicht auch Hände und andere Dinge, ne, genau, Spielzeuge.
Es gibt so viele Hilfsmittel.
Genau, und das sind so die Sachen, die uns immer wieder genervt haben, weswegen wir zum Beispiel auch nicht damit rumposauen, sondern die, die es wissen, wissen's, die, die es mitbekommen haben, wissen's, denen wir es erzählen wollen, ist es okay. Also wir haben da auch wirklich sehr gute Resonanzen immer wieder bekommen, dass es gar niemand dann gestört hat, dem wir das anvertraut haben. Aber wir ja hausieren in dem Sinne trotzdem jetzt nicht damit, weil es ist eben auch was, was ihn beziehungsweise uns ja nicht ausmacht als Paar. Da wir sind ja wirklich ganz andere Qualitäten gefragt.
Aber was mich noch interessieren würde, dass es schon klar ist, dass ihr keine, auch wenn du keinen Penis hast, dass ihr keine lesbische Beziehung führt. Hast du gemerkt, dass seit den Hormonen und den Operationen, also dass du dich auch, also nicht nur anders fühlst, sondern dass du auch die Dynamik auch zwischen euch nicht mehr die von zwei Frauen ist, die ihr davor hattet, sondern wie hat sich das verändert? So auch die Rollen vielleicht, sage ich mal.
Also man muss halt schon, glaube ich, sagen, dass gerade am Anfang bei uns ist so war, dass ich zum Beispiel, also wir mögen es zusammen baden zu gehen. So ein Ding in unserer Beziehung. Und am Anfang in unserer Beziehung war ich mit Unterhose baden. Immer. Und
genau wie beim Sex.
Genau wie beim Sex. Also dieses, ich hatte beispielsweise beim Sex noch eine Unterhose an oder gut, mein Bein da dann nicht mehr, weil ich halt wirklich einfach nicht so viel hatte. Das ging zur Not. So viel Vertrauen konnte ich ihr einfach auch schenken, aber auch einfach, weil wir waren irgendwann mal beste Freundinnen gewesen und ich meine, beste Freundinnen ziehen sich auch mal voreinander um, so, also.
Das war jetzt nicht, was man nicht kannte.
Genau, so, also man hatte sich ja schon mal gesehen, so, und dadurch war das auch in Ordnung. Und dann muss ich auch schon sagen, dass sich dann die Dynamik halt in der Hinsicht einfach so verändert hat, dass ich halt auch bei mir einfach irgendwann Sachen zulassen konnte, nachdem ich mir auch sicher war, dass für sie das in Ordnung ist und sie dann trotzdem die Beziehung nicht in eine homosexuelle Schiene schiebt, weil das war ganz lange für meinen Kopf extrem wichtig, dass ich dass sie mir oder uns diesen Stempel nicht aufdrückt oder der auch nicht von anderen aufgedrückt wird, weil man halt wirklich einfach sagen muss, dass, also ich weiß nicht, ob ihr schon mal was vom Bottom Grow gehört habt.
Nee.
Nein.
Das wird immer ein bisschen in der Community in der Trans Community gerne ein bisschen totgeschwiegen, aber man muss halt sagen, auch die Geschlechtsorgane verändern sich durch die Hormoneinnahme. Also die ursprüngliche Klitoris beispielsweise beim Transmann, die wächst.
Jetzt, wo du es sagst, fällt es mir ein, dass ich das schon mal gehört habe. Ich kannte den Begriff nur nicht, ja.
Genau, und die, also wenn man sich auch so ein bisschen anschaut, ist ja auch so eine Klitoris nichts anderes als so ein kleiner Mini-Penis, finde ich zumindest, sieht schon so aus.
Eichel,
das war so ein bisschen. Genau, wenn man es ein bisschen auspackt, ist es schon so eine kleine Eichel. Und dementsprechend hat sich das halt verändert und dadurch sind wir damit auch, glaube ich, irgendwie. Wir fahren damit besser, ja.
Weil es, also es sieht halt wirklich nicht mehr aus, wie es im Bilderbuch steht oder wie meine Juni in dem Sinne jetzt aussieht, das ist schon wirklich was anderes. Aber da muss man auch sagen, das funktioniert nur mit Reden. Also ich hatte da ja nie Erfahrung zuvor vor Anton damit und selbst am Anfang schon war eigentlich die ganze Zeit währenddessen Kommunikation da. Also da ging es eigentlich erstmal gar nicht so ums die Lust, ums Spielen, vielleicht auch um den Orgasmus oder um Sex haben, sondern wirklich erstmal, oh, was ist das? Und wie gefällt dir das? Willst du lieber, dass ich es, keine Ahnung, kreise, dass ich es in die Hand nehme? Das war wirklich eher erstmal wissenschaftlich, um da rauszufinden, was gefällt ihm und was kann ich machen, dass ich das irgendwie nicht mit was wirklich Homosexuellen assoziiere, beziehungsweise, dass mir das auch gefällt und Spaß macht. Und ich kann auch bis heute niemandem erklären, warum das für mich nichts Homosexuelles hat oder keinen homosexuellen Touch, aber ich bin wirklich die Hete, wie es im Buche steht. Also das, ich kann wirklich weiblichen Körpern in dem Sinne nichts Erotisches abgewinnen. Ich finde sie super schön und sinnlich, aber nichts Erotisches. Bei Anton ist das wirklich auch der Charakter vor allem. Also das war wirklich so, Liebe macht blind. So nach dem Motto. Und
aber
da ist erstmal. Ja, und da ist das andere erstmal zweitrangig und damit war das nie so ein schweres Gewicht. Es war ein Ballast irgendwie, mit dem man arbeiten muss, aber es war wirklich so die emotionale Connection, wodurch das Ganze ganz einfach ging.
Aber wie gesagt, nur weil es, also bei uns funktioniert es halt so sehr gut, aber das ist halt, keine Ahnung, das, ich kann es halt nicht sagen, ob das für andere Paare auch funktionieren würde. Für uns funktioniert und ich muss wirklich sagen, seit Beginn an sehr, sehr gut. Also auch wenn man da sagt, okay, man versucht das erstmal so ein bisschen experimenteller anzusiedeln, es war immer sehr zielführend.
Ergebnisorientiert.
Und ich muss da noch einklicken, auch die Gespräche, die ihr führt, auch wenn du sie, ich sag mal, wissenschaftlich genannt hast, so wissenschaftliches Herantasten, diese Gespräche würden jedem Paar, egal in welcher Geschlechtskombination auf diesem Planeten, gut tun. Und die wenigsten führen sie.
Ja. Und auch lachen. Lachen, ja. Pupsen, nebenbei mal was trinken müssen.
Wie oft ich was trinken?
Oder eben das aufs Klo rennen, die Taschentücher an der Seite rausholen. So diese ganzen Kleinheiten, die es so schön machen, werden ja, das ist aber ja ein allgemeines Problem, ja nach wie vor so totgeschwiegen. Das ist so schade, weil das macht es eigentlich erst menschlich. Mhm. Und es gehört dazu.
Tatsächlich war die, aber das wirst du dich wahrscheinlich jetzt auch nicht wundern, Anton. Die erste Frage, die die meisten Leute hatten aus der Community, war, ob sich Sex und vor allen Dingen der Orgasmus jetzt anders anfühlt.
Also ich würde schon, glaube ich, also ich für mich würde schon behaupten, dass meine Orgasmen weiterhin sehr intensiv sind und ich glaube, ich ein Mann bin, der das Glück hat, den weiblichen Orgasmus erleben zu dürfen. Weil ich glaube, ich würde nicht behaupten, dass sich die Intensität meiner Orgasmen verändert hat. Was ich allerdings durchaus sein kann, ist, dass das mit der Aufbau-OP nochmal ein anderes Thema ist. Also ein Freund von mir hat das ja, wie gesagt, gemacht und der sagt schon, das ist einfach ein bisschen abgestumpfter für ihn. Ja. Also als wäre noch was drüber, was ja im Endeffekt auch so ist. Also da ist halt noch eine Schicht Haut jetzt da drüber und dementsprechend fühlt sich das für ihn schon anders an, aber bei seinem ersten Mal ist er trotzdem sehr schnell gekommen. Sagen wir es mal so.
Ein Insiderbericht.
Aber es ist schon auch krass, finde ich, wenn man da so drüber spricht, also diesen Prozess, den man da, diesen Weg, den man da gehen muss, aber auch, dass so diese Fokussierung, Mann, also Mann ist Penis, Frau ist Vagina. Also als wäre man, als würde das Frau oder das Mann sein an nichts anderem hängen als an dem, was zwischen den Beinen ist, was ja überhaupt gar nicht so ist eigentlich.
Aber tatsächlich hatte ich, als ich damit angefangen habe, die Einstellung halt auch. Also es ist halt total fragwürdig irgendwie, weil schlussendlich auch so dieses, wenn dann gefragt wird, ja, hast du denn die OP schon, wo ich mir so denke, ey, ich frag dich auch nicht, ob ich mal ein Nacktbild von dir sehen kann. Und genauso fühlt sich's ja in dem Moment an, weil schlussendlich, also ich bin verheiratet und die Personen, die mein Genital angehen, sind die Personen, mit denen ich Sex habe. Und wir leben in einer monogamen Ehe. Das bedeutet, die Wahrscheinlichkeit, dass ich mit einer anderen Person jetzt Sex habe, die mich gerade kennengelernt hat, geht gegen null. Also erübrigt sich die Frage für mich irgendwie. Finde ich persönlich. Also es ist ja ein Unterschied, wenn ich jetzt, keine Ahnung, euch schreibe und darüber reden möchte und sage, hey, ich habe damit kein Problem, anstatt zu sagen, okay, hier XY, Arbeitskollegin von 3 Wochen, die wir uns jetzt kennen, fragt mich halt sowas. Also
es ist halt spicy. Also man merkt, dass das ist jemand und der hat das und der ist das und ich kenne den. Und dass man auch so ein bisschen was drüber erzählen kann. Also man merkt das schon, dass das auch so ein bisschen, wie nennt man das, die Informationsgeilheit ist, habe ich das Gefühl. Also
ja, Voyeurismus so ein bisschen.
Ja, also so dieses wirkliche Interesse vielleicht, auch das Intime dann, wo man vielleicht auch noch wirklich über mehr reden kann als nur diese Fragen. Das fehlt dann ja auch schon wieder. Da hört es ja dann auch schon auf und das merkt man eben, dass das wirklich irgendwie oberflächlich bleibt, sagen wir so. Und dann hat man ja natürlich auch keine Lust, da irgendwie tiefer reinzugehen oder drüber zu reden. Vor allem, wenn es mit solchen Fragen eben schon beginnt, wo man denkt, Ach Boy, ach Girl.
Aber ich finde das total wahnsinnig toll, dass ihr so offen mit uns sprecht, weil wir haben natürlich, auch wenn wir ein Podcast ab 18 sind, ihr wisst das, wen wir jetzt meinen, Leute, die zuhören, sehr viele junge Leute, die zuhören. Und es kommen auch immer wieder Fragen. Und es ist, man sieht ja auch die, ja, also auch die Zahlen von Menschen, die sich mit dem Thema, zu dem Thema behandeln lassen oder auch operieren lassen, die steigen auch, weil in der Gesellschaft so ein bisschen die Tabus langsam brechen und offener gesprochen wird. Aber es fehlen noch Informationen, also echte Einblicke. Und deswegen ist es so toll, dass ihr mit uns sprecht, weil wir wissen, da hören auch Leute zu, die den Weg gehen wollen, Angst haben, drüber zu sprechen. Deswegen vielen, vielen Dank dafür.
Kein Problem. Also ich muss halt auch wirklich einfach dazu sagen, dass mir das damals auch wirklich geholfen hat. Und ich bin in der Zeit damit praktisch losgegangen, als es auch noch nicht so viele Informationen gab, wie es jetzt gab, weil auch sowas wie TikTok einfach noch keine Rede war. Und ich habe damals eine Gruppe von Transmännern kennengelernt, die halt YouTube betrieben haben und dort auch Aufklärung betrieben haben. Und ich hatte dann das große Glück, damals auch Teil des Ganzen zu werden. Und dadurch habe ich erst wirklich Leute kennengelernt, die halt auch gesagt haben, okay, du musst den Weg gar nicht bis zu Ende gehen, weil ich habe auch keinen Aufbau und ich strebe das definitiv nicht an. Und vorher kannte ich niemanden und ich kannte auch niemanden, also was auch wirklich ein Problem eine Zeit lang noch für mich war die Bisexualität, weil ich mir so dachte, hey, kann ja gar nicht sein. Also du kannst ja nicht, also weil ich das auch tatsächlich gehört habe, du kannst ja nicht sagen, okay, du bist ein Mann und du stehst trotzdem auf Männer, weil machst dir doch nicht so schwer.
Wenn das mal so einfach wäre.
Das ist schon schwierig. Also ich finde es einfach nur wichtig, dass man irgendwohin, ich glaube, man hat da immer ein Bauchgefühl für und innerlich weiß man schon, in welche Richtung das geht. Und das finde ich auch wichtig, auch wenn man, wie ich, hetero ist und vielleicht trotzdem eine besondere Geschichte hat oder halt mit einem Cis-Mann zusammen ist, ist das ja genauso okay. Weil das denke ich manchmal zur Zeit, dass hetero jetzt das neue Out ist und dass es jetzt jeder irgendwas hat und bunt und irgendwie eine eigene Sache hat. Wo ich mir denke, nee, da muss nicht immer alles einen Namen geben und man muss auch nicht immer alles erklären können. Man merkt das schon, so wie man ist, und dann ist das auch in Ordnung, wenn man es einfach nur fühlt sozusagen und nicht vielleicht rechtfertigen oder benennen muss.
Also keine Ahnung, wie man auch unsere Beziehung nennen würde, rein theoretisch, ne? Das ist halt auch die Frage. Also für uns sind wir halt hetero und es ist schön, dass es dank unserer Kommunikation so funktioniert. Aber es hätte halt auch genauso nicht funktionieren können. Und ich bin mir auch bewusst, dass sie auch sagen könnte in 4 Jahren, hey, saugeile Zeit, aber nee.
Aber dann gibt's doch, Anton, es gibt doch noch den Mittelweg. Es gibt doch noch Swingen, es gibt eine sexoffene Community.
Ja, das stimmt schon. Wir reden da auch tatsächlich manchmal drüber, einfach weil ich für den Fall der Fälle vorbereitet sein möchte. Also es klingt total dämlich, ne?
Nee, aber ich finde das gar nicht dämlich. Ich habe auch mit meinem jetzt langjährigen Partner, relativ früh gesprochen, habe gesagt, nur dass du schon mal weißt, es könnte passieren, dass ich in 10 Jahren auf die Idee komme, swingen zu wollen. Ich will es mal gesagt haben.
Aber das ist halt auch sowas. Also muss halt auch dazu sagen, ich glaube, das Transsein bestimmt unsere Sexualität gar nicht so extrem wie vielleicht andere Kinks, die wir haben. Also
ist eigentlich genauso normal mit Vorlieben. Ja, und oder Rollenspielchen etc., wie hoffentlich bei allen anderen auch. Da spielt wirklich das in dem Sinne gar keine Rolle.
Ich glaube, den einzigen Vorteil, den wir halt dazu raus wirklich gezogen haben, ist, dass wir für unser Alter, also ich meine, ich bin 27, du bist 26, schon sehr offen in der sexuellen Kommunikation sind. Und das ist halt wirklich was ich auch nicht missen möchte, weil ich könnte es mir nicht mehr, also ich könnte mir nicht vorstellen, unbefriedigenden Sex zu haben, so blöd wie es halt klingt, aber also ich bin halt der Typ, lieber keinen Sex als schlechten Sex. Und deswegen...
Daraus machen wir noch irgendwann ein T-Shirt.
Ja, ich hab Josi mal zum ersten Weihnachten von Obaby war das, glaube ich, habe ich uns Tassen gedruckt, wo drauf steht, ich mag meine Männer nicht auf Augenhöhe, sondern zwischen meinen Beinen. Die muss ich immer verstecken, wenn die Familie zum Kaffee trinken kommt. Geht dir das eigentlich auch so?
Ja, ich habe das jetzt das Problem, dass mein Kind jetzt inzwischen lesen kann.
Oh, Mist. Da kommen Fragen.
Haben wir denn irgendein Themenfeld, was euch total wichtig ist, was ihr noch als Idee hattet, vergessen? Was wir irgendwie überhaupt nicht ein... Oder was auch, euch auch noch voll wichtig ist zu sagen?
Ich glaube halt einfach tatsächlich, dass was mir wichtig ist, dass... ich glaube, man von mir nicht auf alle schließen kann. Aber das hatte ich auch schon mehrmals erwähnt, dass es halt, weil es bei uns funktioniert hat, wirklich auch nicht bei jedem Paar sein muss. Und
wir leben halt auch sehr traditionell tatsächlich, wenn man es jetzt von außerhalb betrachten möchte mit diesen heteronormalen, monogamen Beziehungen. Das fällt auch gar nicht auf.
Ich koche aber.
Aber da bist du ja auch nicht der Einzige.
Ich kann nicht kochen, gar nicht.
Ich finde euch auch irgendwie so toll zusammen, wenn man, ich sehe euch ja da so sitzen. Nicht nur ein wahnsinnig krass attraktives Paar, also Hammer. Vielen Dank, dass ihr so offen mit uns gesprochen habt. Schön, dass ihr da wart und wir wünschen euch alles Gute. Bleibt so toll.
Danke dir auch.
Tschüss. Ciao, ciao.
So, es war ein sehr inspirierendes Gespräch. Ich fand es ganz toll, wie offen die beiden waren und wie sie uns auch in ihren Gedanken teilhaben haben lassen. Und sie haben uns ja auch in dem Vorgespräch erzählt, dass sie sich auch sehr viele Gedanken darüber gemacht haben, ob sie dieses Gespräch führen wollen. Und dass vor allen Dingen ja aber Anton gemeint hat, dass ihm Podcasts zu dem Thema immer wahnsinnig viel geholfen haben, wenn er das gehört hat. Die Geschichten von anderen Leuten und deswegen war er so euphorisch und hatte schon zugesagt, bevor sie überhaupt davon wusste.
Ist auch gut.
Aber also, wir hören doch immer diesen Sex-Podcast. Ich habe denen übrigens geschrieben, dass sie uns interviewen dürfen.
Genau so würde ich es auch machen. Immer schön vor vollendete Tatsachen stellen.
Ja. Und ich hoffe, die beiden sie sind ja schon verheiratet. Sie führen ein sehr langes, glückliches Leben miteinander.
Und an der Stelle sei auch nochmal gesagt, das ist jetzt die Geschichte von Anton und Kim gewesen und auch die Transformation von Anton. Und das gilt jetzt nicht für alle Menschen, die transsexuell sind oder die das Gefühl haben, sie sind nicht in dem, sie sind im falschen Körper geboren, so wird das ja oft gebraucht. Das ist seine Geschichte und nur seine alleine. Nicht allgemeingültig für alle transsexuellen Menschen auf diesem Planeten. Ne? So, Laberababer, jetzt kommen wir mal zur Community. Ihr habt uns wie immer geschrieben auf Oh Baby Podcast. Ist mir kurz entfallen. Wie heißen wir?
Oh Gott, ich war echt zu lange im Urlaub.
Oder OBaby_Josi. Und weil wir gerade bei Instagram sind, fällt mir ein, wir gehen ja in ganz großen Schritten auf Weihnachten zu. Ich möchte dieses Jahr rechtzeitig daran erinnern, wenn ihr Krippen aufstellen wollt.
Mit den Sextoys.
Die aus Sextoys gebaut sind. Oder wo euer Penisring einspringen muss für den Heiligenschein vom Christuskind. Oder so. Dann schickt uns da gerne Bilder davon. Minus nackte Geschlechtsteile.
Ja, bitte nichts Anrüchiges, was Instagram dann sowieso sperrt. Das wird leider nicht. Und schreibt uns mal, das würde mich auch interessieren, ob sie nochmal so ein beste Sex des Jahres Geschichten-Folge haben wollen.
Da machen wir doch gleich eine Umfrage dazu.
Machen wir doch gleich eine Umfrage. Kommt wieder, Leute.
Aber nicht, dass du dann wieder mit dem Ergebnis nicht zufrieden bist, wie bei der Astro-Umfrage. Madame. So.
Dazu möchte ich nichts
gut, sagen besser ist es.
An diesem Punkt. Lies mal, soll ich eine Geschichte vorlesen? Willst du eine Geschichte vorlesen?
Lies doch jetzt du einfach mal vor. Dann kannst du wenigstens nicht mich ankranteln.
Oh mein Gott, warum haben wir so schlechte Laune beide? Das ist ja furchtbar. Also, wir haben nicht viele Nachrichten bekommen, möchte ich dazu sagen. Es ist natürlich auch ein nischigeres Thema. Aber ich möchte eine Geschichte vorlesen, die ich ganz interessant fand. Die ist auch von einer Transperson. Und die ähnelt ein bisschen, nicht ganz natürlich, jeder hat seine eigene Geschichte, die auch Anton und Kim erzählt haben. Meine Frau und ich sind in einer ähnlichen Situation. Wir sind 2003 zusammengekommen, 2007 geheiratet, 2011 Krebsdiagnose bei ihr und unser gemeinsamer Sohn kam zur Welt. Das alles noch im männlichen Körper. Wir sind beide bi und poly. Sie wusste es eigentlich schon seit dem Kindergartenalter, wurde aber als Junge erzogen und gab sich der Rolle hin. Verdrängte alles Weibliche in sich. Sie versuchte sich immer in die männliche Rolle zu finden. Was genau nicht mit ihr stimmte, wusste sie nicht. Fetisch? Fragezeichen. Irgendeine Schublade wurde erstmal gefunden. Das Typische. Es wurde heimlich Klamotten angezogen, Nagellack und Co. Aber man fühlte sich darunter nur wohl, es ging einem keiner ab. Dann lernte man 2017 eine Person kennen, welche schon ihren Weg angefangen hatte und man hatte einen anderen Blick dafür. Das Kind hatte einen Namen. Das hat die Situation leider nicht verbessert. Sie hatte Angst, mich zu verlieren, wurde depressiv. Und dann hat sie sich 2021 endlich getraut, es mir anzuvertrauen. Viele Gespräche, viele Tränen folgten und natürlich fragt man sich in einem solchen Moment, was die Zukunft bringen wird. Was bedeutet das für uns? Als ich sie kennenlernte, funkte es zwischen uns. Erst nur platonische Freundschaft, entwickelte sich daraus eine tiefe Verbundenheit. Ich habe meinen Seelenbuddy gefunden. Für mich war klar, dass ich an ihrer Seite bleiben will. Wir haben viele Höhen und Tiefen in unseren 21 gemeinsamen Jahren gehabt. Was lag nun an? Wie geht man so einen Weg? Wie bekommt man eine Hormontherapie? Es folgte die Zeit des Outings, Familie, Freunde, Arbeitskollegen. Die Suche nach den verschiedenen benötigten Ärzten, psychologische Hilfe. Sie wünschte sich eine Gesichtsfemininisierung. Welche Kosten werden von der Krankenkasse übernommen? Letztendlich hat sie die erste Psychotherapie privat gezahlt, hat nach langer Suche einen Arzt für die Hormontherapie gefunden und auch privat eine Gesichtsfeminisierung machen lassen. Die zweite psychologische Therapie über ein Jahr wurde von der Krankenkasse übernommen und dann auch noch das Go. Wir hatten Glück. Unser Band ist stärker denn je geworden und auch unser Sohn hat die Situation mega gut aufgenommen, ist nun unser Sonnenschein. Der Freundeskreis hat sich leicht verändert, aber der Kern ist geblieben.
Eine Frau hat uns geschrieben und das finde ich auch ganz interessant, was jetzt kommt. Hi, ich bin Hebamme und hatte vor wenigen Jahren zum ersten Mal damit zu tun. Es war ein Frauenpärchen, wobei die Partnerin der Gebärenden vormals ein Mann war. Nach der Geburt fragte ich nach dem biologischen Vater, weil ich ganz deutliche Ähnlichkeit zu der Transfrau sah. Sie sagte mir, dass sie tatsächlich den Samen gespendet habe, vor der geschlechtsangleichenden OP, sie aber jetzt nicht die Vaterschaft anerkennen kann, da sie ja jetzt eine Frau sei. In den Dokumenten musste somit Vater unbekannt stehen. Das fand ich irgendwie krass. Das finde ich auch heftig. Und ich könnte mir vorstellen, dass das so an so einer ganz bürokratischen,
ja,
wie soll ich sagen, an so einer bürokratischen Deutschheit scheitert, wahrscheinlich weil in dem digitalen Formular, das bei so Geburtsurkunden ausgefüllt werden muss, dass da solche Kästchen nicht vorgesehen sind. Also Vater, heute unter dem Namen XY eingetragen.
Ja.
Das wird sich noch ändern, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber total
auch
spannend.
Ja, ich fand es auch voll schön, das haben mehrere Leute geschrieben. Ich habe das jetzt nur einmal in einer ganz kurzen Fassung hier reingeschrieben. Und zwar hat eine Frau geschrieben, Hauptsache man liebt sich, da spielt keine Rolle, welcher Titel man der eigenen Sexualität gibt und ob das passt oder nicht. Hauptsache Liebe und gegenseitigen Respekt. Und ich finde, das ist eine gute Zusammenfassung.
Eine sehr gute, von allem. Eine sehr, sehr, sehr gute Zusammenfassung.
War schwer jetzt hier.
Ein schönes Schlusswort, möchte man sagen.
Korrekt.
Ihr Lieben. Also wir hoffen, ihr fandet das Interview und die Folge so spannend wie wir. Bleibt open-minded, bitte.
Hm.
Und genau, wir wünschen Kim und Anton weiterhin alles Gute und werden natürlich auch mit den beiden in Kontakt bleiben. Und falls es da mal News oder Updates gibt oder so, hoffen wir, dass wir die weitergeben können. Und dann, ja, hören wir uns nächste Woche wieder mit dem Quickie.
Eine Sache habe ich noch.
Da kommt sie.
Golden Shower. Ja, wir wollen ja unbedingt noch eine Folge über Golden Shower.
Das sagst
aufnehmen.
Du jetzt am Schluss. Jetzt haben die ja schon alle abgeschalten.
Ja, vielleicht ist mir das jetzt erst gerade eingefallen. Jetzt sei doch nicht so vorwurfsvoll, Josi.
Das wird nichts.
Wenn ihr bis jetzt durchgehalten
habt. Das sage ich dir. Da antwortet keiner. Sie schaut mich an.
Sag ich jetzt gar nichts mehr.
Dann beweist mir das Gegenteil, dass ihr noch zugehört habt. Falls ihr auf Golden Shower steht, ne, ihr wisst schon, Pipi Kaka Popo, dann schreibt uns doch bitte auf Instagram Und wenn ihr natürlich auch Bock habt, eine Folge mit uns zu dem Thema zu machen. Pinkelt ihr gerne an? Werdet ihr gerne angepinkelt? Oder macht gerne beides? Schreibt uns.
Auf OBaby Podcast auf Instagram oder OBaby_Josi ist übrigens auch in den Shownotes verlinkt, falls ihr es zu faul seid, um zu tippen.
Jetzt reicht's.
Dann
Schluss jetzt.
Nächste Woche ist ein Quickie, wo wir wieder eure brennenden Fragen, also nee, hoffentlich brennt's nicht, eure Fragen zum Thema Sexualität und Beziehung beantworten. Genau.
Ja. Haltet mal die Ohren steif, kleine Sexiestchen hier.
Bis nächste Woche.
Tschüss. Oh yeah.